Guten Morgen, Dennis.
Guten Morgen, Jörg.
Als ich habe am Wochenende Strategic Command WW2 Europe gespielt, hat mir echt gut gefallen.
Und ich beantworte die Userfrage von Chris L. mit Nein.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts und wir wünschen allen eine schöne Woche.
Tschüss. Ja, guten Morgen, liebe Gamers Global User. Mein Name ist Dennis und ich stehe hier mit dem Jörg.
Guten Morgen. Ja, und unser verkürzter Podcast ist natürlich ein Witz gewesen, aber wie so viele schmutzige, düstere Witze ist er natürlich symptomatisch für eine Seuche, die Gamers Global bedroht. Wir machen nur noch Ankündigungstexte mit kurzen Videos statt echter Tests.
Ja, weil es ist ja auch viel weniger Arbeit, was das alles bedeutet und wir sind ja auch alle faul hier, ne? Also das weiß man ja ganz genau. Videospielredakteure sitzen ja den ganzen Tag nur da, legen die Füße hoch und erfreuen sich an der Videospielzeit, die sie in ihrer Arbeitszeit verbringen können.
Jetzt weiß ich endlich, warum du diesen Job machst. Nee, aber das ist natürlich ein durchaus ernstes Thema. Wir sind ja gerade mit unserem Relaunch beschäftigt und euch ist sicherlich aufgefallen, wir bringen zurzeit viele Videotests und Previews, wo wir früher wahrscheinlich nur einen Testbericht gemacht hätten. Und jetzt fällt es vielen von euch auf, hui, da fehlt dir dann ein großer Teil des gewohnten Tests. Also symptomatisch, vielleicht könnte man auch als Userfrage bringen, obwohl er es woanders gepostet hat, nehme ich mal den Flitzefisch hier, aber da gab es einige andere, die sich ähnlich besorgt geäußert haben. Flitzefisch schreibt, hier und auch in den letzten Test-Plus-Artikeln ist der Text doch sehr zusammengestaucht. Als ihr angekündigt habt, verstärkt auf Video zu setzen und die Texte kürzer zu halten, war ich davon ausgegangen, dass es sich dabei um sehr stark gekürzte Testberichte handelt, nicht nur um Ankündigungstexte zu den Videos. Also man kann jetzt natürlich darüber streiten, ist das ein Ankündigungstext fürs Video? Ich sage nein, das ist einfach eine Einleitung. Dann ist da der Meinungskasten in voller Länge und der Wertungskasten und die Einleitung soll schon eine Einordnung des Spiels geben, also von wem ist es und Genre und so weiter. Aber ja, der Hauptteil findet quasi im Video statt. Das ist die Vision, bis auf die großen Signaturtests. Was ist ein Signaturtest?
Ein Signaturtest würde ich als einen solchen Test betiteln, der quasi einen großen, wichtigen Titel behandelt und der dann auch wieder 5, 6, 7, 18, 29 Seiten umfassen kann.
Genau, davon träumst du also nachts. Also einerseits hast du recht, andererseits wäre die schlagfertigere Antwort gewesen, das ist ein ganz übles Lehnwort oder eingeenglischt, weil die Engländer haben ja ihr Signature, bla bla bla, das gibt's in Deutsch eigentlich nicht. Aber genau das. Aber es ist natürlich eine Frage. Die eine Sache ist, das habe ich auch angekündigt, wir haben uns jetzt hier nicht etwa verdoppelt. Und wenn wir Sachen mehr und anders machen, müssen wir bei anderen Sachen kürzen. Und also ein Testvideo zu machen, und zwar ein richtiges Testvideo, die werden jetzt mit etwas anderem Aufwand gemacht als vorher. Unter anderem wird ein Sprechertext geschrieben etc. pp. Und wir überlegen uns auch ganz viel, was in diesen Videos drin ist, wie sie so kurz und kompakt wie möglich, aber so umfangreich und detailliert wie nötig sein können, wie sie... Ja, also wir stricken noch dran, ich will auch nicht alles verraten, was wir damit vorhaben, aber wir können halt nicht gleichzeitig auch dann noch Testberichte machen. Also wir sparen dann Zeit, wenn wir uns das ganze Bilder machen, das ganze Layouten, das Gegenlesen sparen, aber ob wir jetzt einen Einseitentest quasi nach alter Lesart machen und auf der zweiten wäre dann quasi Meinungskasten und Wertungskasten oder drei Seiten, das ist ehrlich gesagt Jacke wie Hose. Das macht schon mehr Aufwand, die drei Seiten zu machen, als die zwei, die es dann wären. Gleichzeitig nehmen wir sehr ernst, was ihr sagt. Wir haben natürlich eine panische Angst davor, dass wir jetzt vielleicht 10 neue YouTube-User gewinnen mit unseren tollen Videos und gleichzeitig 100 Abonnenten verlieren, weil das können wir uns überhaupt nicht leisten. Aber ja, wir müssen halt mal gucken, wie wir damit umgehen. Es gab auch die Idee, noch den Sprechertext dann abzutippen. Das ist halt dann wieder ein neuer Aufwand, weil natürlich verändert er sich noch, wird umgeschnitten und so weiter.
Da steckt schon sehr viel Arbeit, vor allem wenn man eben diesen Sprechertext vorbereitet. Und dann ist es oft so, dass man halt dann beim Einsprechen selber ja merkt so, oh, der hat sich zwar auf dem Papier total toll gelesen, aber in Videoform funktioniert er einfach gar nicht. Dementsprechend muss ich sagen, schaut euch das einfach an, gebt uns eine faire Chance. Wir stecken da wirklich sehr viel Arbeit und Mühe rein und haben auch schon sehr viel Konzeptarbeit geleistet und werden ja auch immer noch weitermachen. Und wenn ihr konstruktives Feedback habt, immer gerne her damit.
Ja, also wir hoffen, dass ihr euch dran gewöhnen könnt. Wir hoffen, dass ihr merkt, dass ihr trotzdem noch die wesentlichen Infos auch in Print bekommt. Es wird zum Eichen-Relaunch dann noch eine Überraschung für Abonnenten geben. Genau. Und lasst uns mal nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Aber klar, wer sagt, er will nur geschriebenes Gamers Global und da will er weiterhin die 2, 3, 4, 5 Seitentests zu jedem Test, den wir machen, der wird da in Zukunft vielleicht enttäuscht sein, möge sich vielleicht aber auch daran erinnern, dass es immer noch sehr viele Textformgeschichten gibt und vielleicht gibt es ja auch in Zukunft an anderer Stelle noch mehr Textform. Lasst euch mal überraschen, Anfang Mitte März. Ja, das war ja fast schon das Thema der Woche, aber da haben wir noch ein richtiges. Wir schalten nachher den Jan Klose von Deck 13 zu, der uns von The Search Plänen und Wartile berichten wird, einem neuen Spiel, das sie als Quasi-Publisher machen. Dann kommen wir zur Vorschau. Was passiert diese Woche? Schon wieder Videos. Heute werdet ihr zu Yakuza 6, das sich ja leider verschoben hat auf Mitte, Ende April, werdet ihr von mir eine Viertelstunde bekommen. Das ist übrigens unter Umständen die letzte Viertelstunde, die es für alle gibt. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft nur noch eine Viertelstunde für Abonnenten geben wird. Ob die dann 15 oder 20 Minuten lang ist, sei dahingestellt. Aber auch diese beiden Versionen da zu machen, macht wirklich tierisch viel Arbeit. Es sind im Prinzip zwei eigene Videos. Und ja, wir müssen wie gesagt gucken, wie wir auch Zeit sparen, um sie an anderer Stelle einzusetzen. Und vielleicht ist es auch ein besseres Argument für Premium, wenn es da die Viertelstunde nur gibt. Und vielleicht braucht ja mancher gar nicht die, meistens waren es 25-Minuten-Fassung, wenn er die 15-Minuten-Fassung bekommen kann. Ja, dann kommt von dir am morgigen Dienstag.
Genau, da kommt von mir eine Preview zu Kirby Star Allies. Das ist halt ein klassisches Kirby Jump'n'Run. Und das konnte ich in der Preview-Fassung ein bisschen anspielen im Multiplayer. Und werde dementsprechend dann einfach meine Eindrücke im Video verarbeiten. Kleinen Text gibt es dazu. Und ja, da dürft ihr auch sehr gespannt sein, wenn ihr denn auf so kleine, knuffige Hüpfspiele von Nintendo steht. Genau, nachdem dann am Dienstag das Kirby-Video kam und der Artikel, haben wir am Mittwoch eine Kolumne von Mick Schnelle. Und zwar spricht dieser mit Maschinen, also sprich mit Amazon Alexa und ja, ähnlich verwandten Produkten.
Genau, und ihr könnt ja mal raten, ob Mick der riesengroße Fan von diesen Dingen ist, ob er dem etwas abgewinnen kann, was vielleicht in Richtung Zivilisationskritik gehen könnte. Ich weiß es noch nicht, ich habe die Kolumne noch nicht gelesen, aber sie ist schon da und in der Regel werden die immer sehr lustig. Am Donnerstag soll bereits unsere nächste Stunde der Kritiker kommen. Ich erinnere dran, wir wollen bis auf weiteres 4 pro Monat schaffen und das wird die erste frei für alle sein unter dem neuen Konzept, weil wir planen ja 1+3 und das Subjekt der Stunde der Kritiker ist They Are Billions, ein Aufbauspiel mit Zombie-Wave-Attacks. Am Freitag, damit eine Woche nach dem eigentlichen Termin, nee, der war schon am Donnerstag, glaube ich, berichtet wahrscheinlich Dennis, vielleicht aber auch wir beide, von einem bewusstseinserweiternden Ausflug auf einen Bauernhof. Denn es gab ein Event zu Pure Farming 2018. Wobei, der Bauernhof war jetzt eher enttäuschend, fand ich, weil da gab es eigentlich weder Bauer noch Höfe noch Tiere. Das war mittlerweile mehr so ein Erlebnispark.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also die haben das vom Konzept ja auch ein bisschen umgemodelt gehabt, weil sie gesagt haben, irgendwie Milchwirtschaft lohnt sich nicht mehr und so weiter. Also der Sohnemann, der ja quasi Teil dieses Familienbetriebs ist, hat auch so einen leicht verbitterten Eindruck gemacht, aber das ist jetzt nur so mal ins Blaue geschossen. Dann, die haben halt viel so mit Ponyreiten, Eselreiten, Kuhreiten. Genau, aber ja, das war eher enttäuschend.
Und wir wollen ja uns das Spiel anschauen. Es ist von Techland als Publisher. Ich habe allerdings keine Zombies entdeckt im Spiel. Ja, dann die unendliche Geschichte unseres IMAX geht weiter. Wir haben den bestellt am 12.01. Er kam das erste Mal am 18.01. mit heftigen Transportschaden, ging am 19.01. zurück. Jetzt haben wir es 5. Februar und die Firma Gravis versucht immer noch, uns ein längst bezahltes 3000 Euro knapp Gerät wieder zuzuschicken. Wir gehen fest davon aus, dass es diesen Monat dann irgendwann kommen wird. Ich bin da leicht angefressen, vor allem wir haben da eine Garantieerweiterung dabei. Ich bin mal sehr gespannt, ob dem neuen Gerät dann zu entnehmen ist, dass die Garantie nicht schon am 19. oder 18.01. anfängt zu laufen. Aber wir halten euch auch da auf dem Laufenden, würden unglaublich gern langsam unser Auspackvideo machen. Und dann ist die Woche erstmal auch wieder rum, aber gucken wir mal, was sonst noch so kommt. Wir haben zwei Wunschartikel, die, glaube ich, heute oder morgen aufgelöst werden. Zwei Artikel, weil wir im Januar es schlicht vergessen haben oder nicht genug Stoff zu haben glaubten. Darum gibt es zwei Premium-Wunschartikel. Und dann gibt es ja auch noch zwei Gegenleistungsvideos, nämlich mein Sexy Empire Wet Video oder Twitch. Das muss ich noch entscheiden, wie ich die Menschheit mehr quälen kann für diese fantastische Wahl, für die ich jedem danken möchte, der dafür gestimmt hat. Wirklich ganz tolle, wohlüberlegte, intelligente Wahl. Und auch noch anstehend ist ja unser Tanzvideo mit Just Dance 2018.
Und ich glaube, jetzt hat's an der Tür geklingelt.
Ja, wie angekündigt haben wir einen Spezialgast heute am Montagmorgen bei uns und zwar den
Jan Klose von Deck 13.
Deck 13, das ist doch diese Firma, die mich mit The Search so gequält hat, oder?
Ah, gut, dass wir dich gequält haben, wusste ich noch gar nicht. Normalerweise ist es ein relativ einfaches Spiel, aber ja, ab und zu hat mal jemand Probleme auch damit.
Ja, ja, aber nur die ganz doofen. Ja, und du bist aber heute gar nicht in Deck 13 Studioauftrag sozusagen hier, sondern als Quasi-Publisher und hast was mitgebracht.
Genau, ich bin mit Wartile um die Ecke gekommen, was sozusagen von einem Partner von uns ist, ein dänisches Team, die ein ziemlich cooles Projekt auf Basis eines echten, Tabletop, Battleboards, also wo man diese ganzen kleinen Steinchen zu aufstellt und das als Spiel, als Cooldown-basiertes Spiel, wo die Figuren sich über das Brett bewegen und man da selber, ja, das Ganze steuern kann und seine Schlachten gewinnen muss.
Moment, ich habe mir notiert zu diesem Spiel, was es zusammenfasst. Es ist ein Cooldown-based Echtzeit-Taktikspiel, verlangsamt mit Hexfeldern.
Ja, genau. So einfach kann man es auch sagen, ja.
Also um es mal genau für die Hörer vielleicht nachvollziehbar zu sagen, ihr orientiert euch an solchen typischen Dioramen, das kennt man vielleicht so von AD&D-Figuren, die man dann schön noch vor einen Dungeon stellt, wo drüber vielleicht noch ein Hügel ist und so weiter. Man kennt es auch von Modelleisenbahnen, wo sich unsere Väter mit vergnügt haben, aus Styropor oder irgendwelche Hügel zu bauen und ein bisschen diesen Look versucht, Wartile nachzustellen und das eben aber halt in Hexfelder unterteilt. Aber es ist, wie schon erwähnt, keine Rundentaktik, sondern wie funktioniert das?
Genau, das heißt, jede Figur hat einen Cooldown. Das heißt, man muss versuchen, immer zu schauen, okay, wie viel Zeit verbleibt mir zu meinem nächsten Zug? Und die Gegner haben das auch. Ich kann es aber schon verlangsamen. Also ich kann schon auch mal planen und mich hinsetzen und gucken, okay, was mache ich als nächstes? Aber es ist immer so eine gewisse Geschwindigkeit schon noch drinne. Und dadurch entsteht eigentlich eine ziemlich spannende Mischung, glaube ich, aus Spannung und halt wirklich Planung. Und ja, also ich vergleiche es immer ganz gerne gern mit so, ja, ich sag mal so klassischen Rollenspielen mit Actionanteil. So, da gab es ja relativ viel. Und im Moment gibt es aber sowas eher selten. Und gerade mit dieser Optik, dass es wirklich aussieht wie so ein Board, was man sich auf dem Tisch aufgebaut hat. Die Figuren haben ja auch alle so einen kleinen Chip, auf dem sie stehen, mit dem man sie dann zieht. Das ist so, würde ich sagen, die Besonderheit. Und natürlich das Ganze in diesem Wikinger-Setting noch verpackt.
Was mich ein bisschen verwirrt hat, als wir heute Morgen um 6 uns schon getroffen haben, wir nehmen das nicht erst am Montag auf, sondern haben schon in der Vorwoche aufgenommen. Was mich ein bisschen verwirrt hat bei der Demonstration, du ziehst quasi nicht feldweise, wie man das erwarten würde in der echten Welt, aber auch bei vielen Brettspielen, sondern du hast eine Bewegungsreichweite. Die wird schon auch reduziert durch Fallen oder was weiß ich, ich schätze auch Höhenstufen überwinden und so weiter oder auch durch Gegner, Engstellen und so weiter. Aber letzten Endes hast du einen Radius von so 3-4 Feldern um dich rum und da kannst du eine Figur beliebig draufstellen. Das ist ja erstmal etwas kontraintuitiv, weil die Gegner ziehen genauso.
Ja, im Grunde schon, aber im Grunde ist es mehr eine optische Sache. Das heißt, ich laufe trotzdem einen Weg. Der wird nur nicht angezeigt. Das heißt, ich kann ihn nirgendwo hinziehen, wo kein Weg hinführt. Das ist sozusagen so die Verkürzung, wie ich nehme die Figur wirklich auf und stelle sie hin. Was ich ja auch meistens in einem echten Spiel machen würde. Ich schiebe sie ja nicht 1, 2, 3 um die Ecke, sondern ich sage, ach, die kommen da drüben hin. Zack, stelle ich sie hin.
Bei misstrauischen Brettspielpartnern
schon. Das stimmt. Es kann sein, dass jemand sagt, Moment, wie bist du denn da hingekommen? Das stimmt, ja, aber da, wir müssen ja nicht misstrauisch sein, weil der Computer die Regeln vorgibt, wo man hinkommt. Obwohl du trotzdem misstrauisch warst, vorhin gesagt hast, kann der wirklich dahinter, kann der wirklich davor? Aber ich glaube, er kann. Ich glaube, das ist ganz gut ausgerechnet.
Und dann haben die halt jeweils einen Cooldown für alle Aktionen. Also du kannst nicht sofort nach dem Bewegen zuschlagen. Du kannst auch nicht nur, weil du schnell klickst, 7-mal in einer Sekunde zuschlagen, sondern da läuft praktisch immer ein Timer für jede Figur. Und dadurch wird das Ganze halt dann zwar durchaus leicht hektisch, aber eben auch sehr taktisch.
Genau, das ist genau die Sache, wo ich dann halt planen muss sagen, okay, welchen Skill setze ich jetzt ein, wen stelle ich nach vorne und natürlich auch, habe ich jetzt schon die Aktionen verbraucht oder hat er die noch? Also da kann man sogar sehr viele unterschiedliche Sachen machen und man kann verschiedene Figuren mitnehmen, die ganz unterschiedliche Skills haben, Fernkämpfer, Magier, Leute, die über 2 Felder zielen können mit ihrem Speer, solche Sachen. Und hat dadurch ziemlich viel Auswahl, halt, was das angeht.
Mhm. Und dann gibt es noch allerlei Karten. Zum einen kriegst du darüber wohl deine Missionsziele, wenn ich es richtig kapiert habe, und Nebenmissionen mitgeteilt. Zum anderen hast du Teamkarten, 5 Stück, 3 davon zu Beginn. Und wenn du eine ziehst, kommt sie quasi wieder in den Stapel und irgendwann neu auf die Hand. Diese Karten gibt es aber auch als quasi die Symbolisierung der Spezialfähigkeiten jedes Wikingers. Also wenn einer, keine Ahnung, ein Schildbash könnte, wäre das eine Karte, die er quasi auslöst. Und ausgelöst werden diese ganzen Aktionskarten über Schlachtpunkte. Und die wiederum kriegst du, ich schätze mal, ein paar hast du am Anfang schon. Ja. Und den Rest kriegst du halt über Nebenmissionen und getötete Gegner.
Genau, und mit denen muss ich dann halt auch taktieren, muss sagen, nehme ich Karten, die besonders stark sind, die ganz viele Schlachtpunkte kosten, dann sind sie erstmal weg, nehme ich viele kleine, dann kann ich die, wie du gerade gesagt hast, auch ganz gut durchwechseln, ich habe immer welche auf der Hand und welche auf der Ablage und so geht das immer hin und her und dadurch kann ich mir auch am Anfang zurechtlegen, mit was will ich in die Schlacht ziehen, welche Karten will ich mitnehmen und ja, dadurch kann ich die Fähigkeiten bestimmen, die ich dann halt auf dem Schlachtfeld habe, wenn ich dann mal losgezogen bin.
Und man hat so eine Art Kampagnenkarte, da kann man dann jeweils nächste Mission wählen. Ich habe gesehen, du kannst wohl auch dieselbe Mission, also Map sagen wir mal dazu, oder Board, kannst du auch bis zu 3-mal spielen mit anderen Ausgangssituationen oder auch Gegnertypen. Und es wird so ein bisschen zusammengehalten durch eine Story, aber jetzt nicht so Full-Motion-Videos mit Viking-Besatzung, sondern halt so textfensterbasiert im Wesentlichen.
Genau, auch das bleibt eigentlich in diesem ganzen, man könnte sich vorstellen, man hat das als echtes Pappboard gekauft und man hat irgendwo den Story-Kartenstapel, wo man sagt, okay, wie geht's jetzt weiter? Oder geht's jetzt bei A oder bei B weiter? Bleibt alles sozusagen in diesem Gefühl drin und so wird auch dann über halt Missionskarten und Epilogkarten dann die Story weitererzählt. Man kennt das vielleicht ein bisschen von echten Spielen gerade. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Pandemic kennst,
ja, klar,
die auch mit einer Story arbeiten. Ja, ja. Also eher so. Man kommt schon rein und man hat schon das Gefühl, ich bin irgendwie auf der Mission, aber es ist halt trotzdem alles irgendwo gedruckt, geschrieben, zum Ziehen, zum Ablegen und so weiter.
Wobei, wenn du Pandemic erwähnst, also es gibt kein Permadeath, sondern die Leutchen auferstehen wieder nach einer Mission.
Genau, aber in der Mission, die kann auch teilweise recht lang sein. Wenn einer mal tot ist, gibt auch sozusagen so Safe-Punkte, ab denen man wieder anfangen kann. Aber wer es dahin nicht schafft, der bleibt weg in dem Board. Der wird auch währenddessen nicht wiederbelebt.
Ja, Vortile erscheint zum moderaten Preis. Ich glaube, 20 Euro knapp. Ja. Diesen, was war es, Donnerstag?
Am
8. Februar. Und auf Steam. Eine Boxversion macht er nicht, oder?
Aktuell nicht, vielleicht später nochmal.
Mit beigelegter Axt.
Genau.
Ja, das war schon mal sehr spannend. Vielen Dank, Jan. Aber dann möchte ich doch nochmal das Thema The Search aufgreifen oder Deck 13 im Allgemeinen. Wie schlägt sich denn hier euer Add-on zu The Search, das Walk in the Park?
Mit dem sind wir eigentlich ziemlich zufrieden. Ich meine, in so einem Podcast würde jetzt auch keiner sagen, ach, oh, läuft, scheiße, du, den Laden machen wir zu. Nein, wir sind aus mehreren Gründen zufrieden. Einer ist, es verkauft sich tatsächlich überraschend, nicht überraschend gut, aber ziemlich gut für ein Add-on. Also ziemlich viele Leute, die auch das Hauptspiel haben, haben sich dafür entschieden, das auch noch zu kaufen. Und wir haben gemerkt, dass viele Leute einfach interessiert wurden, generell nochmal was von The Search gehört haben, vielleicht die Screenshots gesehen haben, Berichte gelesen haben, die waren ja auch relativ vorteilhaft dafür und sich das Hauptspiel überhaupt erstmal gekauft haben. Also dafür hat es halt auch nochmal geholfen, deswegen können wir jetzt auch nicht genau sagen, wie viel Prozent hat das jetzt gebracht. Das hat nochmal einen richtigen Schub gegeben, so auch gerade auf den Konsolen, aber auch auf dem PC, und das hat uns natürlich sehr gefreut. Was uns auch gefreut hat, ist, wir sind ein bisschen mutiger geworden mit den Inhalten da als vorher, weil wir gesagt haben, okay, wir haben es jetzt etabliert, die Leute wissen, worum es geht. Das
wollen wir nicht, so ein bisschen diesen durchaus skurrilen Humor, der auch drinsteckt.
Ja, das war die Idee, jetzt mal sagen, komm, jetzt machen wir das mal. Und wir wussten natürlich nicht, ob jetzt die Leute eher so sagen, so, was macht denn ihr jetzt? Ihr geht irgendwie davon weg, das war doch hier so schön irgendwie düster und ernst und so. Und das war halt nicht so, sondern wir haben halt gesagt, oh cool, erfrischend und anders und so. Und das hat uns natürlich sehr ermutigt zu sagen, was auch immer wir machen, lass uns mehr freche, mutige Sachen einbauen, und es hat
jetzt nur noch Jahrmarktspiele.
Genau.
Na, ich sag's mal so, rein optisch, so unter freiem Himmel, hat halt auch nochmal was anderes als dieses ewig düstere, wo sich navigationsgestörte Menschen wie ich halt auch dann schwer zurechtfinden einfach.
Ja, klar, also das war ja auch die Idee, was anderes zu zeigen, auch einen ganz anderen Levelaufbau zu zeigen und das nicht zu wiederholen nochmal.
Und magst du vielleicht verraten, wo die Reise für euch als Studio so als nächstes hingeht? Geht es in alte Adventure-Zeiten oder Action-Adventure-Zeiten? Bleibt der eher jetzt der Lords of the Fallen und The Search-Schiene treu?
Ja, wie wird es weitergehen? Wir werden recht bald, glaube ich, hoffentlich mehr dazu sagen können. Und was ja auch relativ klar ist, so ein Entwicklerstudio wie wir mit jetzt so zwischen 60 und 70 Personen, die wir da haben, wir können ja nicht einfach mal ohne Auftrag für ein paar Monate vor uns hinarbeiten. Das heißt, natürlich arbeiten wir schon an Sachen, von denen man hoffentlich bald was hören wird. Und ich glaube, ich kann nur so viel sagen, wir freuen uns schon, dass gerade auch The Search gut angekommen ist, und auch Lords of the Fallen hat uns gut gefallen. Also dem Spielstil von irgendwie so ein bisschen knackigeren Games, ein bisschen mehr in die Core-Richtung, auf Konsolen, auf PC, das macht uns schon viel Spaß, und ich glaube schon, dass wir in der Richtung auf jeden Fall bleiben werden.
Okay, dann vielen Dank an Jan Klose von Deck 13 für diesen frühmorgendlichen Besuch.
Ja, gerne.
Ja, das war Jan Klose von Deck 13.
Was hast du gespielt am Wochenende?
Oh, gute Frage. Nicht sonderlich viel leider, weil, wie ich ja letzte Woche schon angeschnitten hatte, hat mein Moped Probleme gemacht, nachdem ich ja den letzten Samstag schon komplett in der Werkstatt verbracht habe. Und dann dachte ich mir, ach, stelle ich mich doch diesen Samstag genauso wieder in die Werkstatt den ganzen Tag. Gute Nachricht ist, das Moped fährt wieder. Die schlechte ist halt, ich bin nicht viel zum Spielen gekommen, aber, und da freue ich mich selber wirklich immens drüber, ich habe es geschafft, Persona 5 wieder aufzunehmen. Ich hatte da ja 2-3 Monate einfach Pause, weil ja ich das Gefühl hatte, ich kann dem Ganzen nicht genug Zeit mit widmen. Und es ist ja schon so, nur mal für eine halbe Stunde braucht man so ein Persona 5 ja nicht anschmeißen. Und jetzt habe ich am Wochenende dafür wirklich ein bisschen Zeit gefunden, habe so eine 3-4 Stunden Sitzung gemacht und habe da dann auch den dritten Palast fertig gemacht. Und ja, es ist wirklich, also trotz dieser 3 Monate Pause, und dass es ja schon ein sehr sperriger Titel ist, war ich wirklich super flott wieder drin, und es macht einfach immer noch Spaß, und ich weiß auch immer noch, warum mich das so ursprünglich so begeistern konnte. Und ich freue mich jetzt drauf, dass ich noch 60, 70 Stunden vor mir habe, und es ist wirklich fantastisch. Und dann habe ich halt noch ein bisschen Zelda Breath of the Wild weitergespielt, da läuft ja gerade mein 2. Durchgang auf der Switch. Und das ist ja auch, es ist einfach ein super Spiel, und das läuft halt nebenher immer so eine halbe Stunde vorm Schlafengehen mal. weil dafür geht es wirklich einwandfrei. Was hast du denn gespielt, Jörg?
Ich habe ein Spiel abends privat immer gespielt, also wirklich so beim Heimkommen schon drauf freuen und dann so um 10 noch für 1 bis 1,5 Stunden es spielen, das ich euch im kommenden Jörg-Spielemonat verraten werde, der wahrscheinlich am Wochenende oder so Montag, Dienstag nächste Woche kommen wird. Und dann habe ich was gespielt, was ich ja schon in der Das Spielen unsere User Jubiläumsausgabe verraten habe, die gestern online gegangen ist, Strategic Command WW2 Europe in der Patchfassung 1.11 vom 16. Januar. Und ich habe ja den Text für die DU-Galerie, habe ich gestern Mittag, also am Sonntagmittag irgendwann geschrieben und an Chris geschickt, der netterweise das noch eingebaut hat. Ich war also wirklich der Letzte, der geantwortet hatte. Und dann habe ich es aber noch weitergespielt und ich habe ja noch berichtet, dass ich vor der Invasion Englands quasi stand, Anfang 1940. Übrigens, ich muss das im heutigen Empörungszeitalter sagen, das war ein Angriffskrieg der deutschen Nationalsozialisten plus Wehrmacht auf die ganze Welt und ich propagiere keine Angriffskriege gegen Polen, Frankreich oder sonst irgendetwas, zumal wir mit unserer Bundeswehr von jedem einzelnen Land inklusive Liechtenstein wahrscheinlich den Deckel voll bekämen. Die Liechtensteiner würden die Soldaten abwerben mit jeweils Millionen von Bargeld. Und ja, können wir noch irgendwelche bösen Klischees über andere. Und aber auf jeden Fall höchst faszinierend, weil mittlerweile ist es Oktober 1940, ich habe also noch den ganzen Sonntag weitergespielt und mir ist tatsächlich die Invasion Englands gelungen. Ich habe da viel rein investiert und passte auch alles. Also ich habe genau als das Wetter gut wurde, Anfang Mai, habe ich noch meine zweite Forschungsstufe Amphibious Assault bekommen. Nur damit kann der Deutsche überhaupt anfangen, daran zu denken, überhaupt überzusetzen, weil das quasi limitiert, wie viele Truppen du quasi verschiffen kannst, also in so Landungsboote, die dann direkt anlanden dürfen, nicht über den Hafen kommen müssen. Und da hat wirklich alles gut gepasst. Die Engländer haben auch die Freude gemacht, die Bismarck fast zu versenken. Ich habe es dann geschafft, sie mit einem Hitpoint noch zu retten. Und die englische Flotte war da mit dem Ärmelkanal. Und da hatte ich wirklich meine gesamte Luftstreitkraft aufgebaut, plus neu gebaute Maritime Bomberstaffeln, die 2 Angriffe haben und gegen Schiffe natürlich besonders gut sind. Und dann war eigentlich die Flotte weg. Dann kamen noch 2 Flugzeugträger, die ursprünglich mal bei Ägypten versucht haben, sich gegen die italienische Flotte zu wehren, kamen auch noch angeschippert, genau in meine U-Boote rein. Das war ein Heidenspaß und damit hatte ich quasi freie Hand. Und hab dann wirklich auch das Glück gehabt, dass das Wetter gehalten hat, weil wenn du Sturm hast, dann kannst du keine Angriffe mit Flugzeugen führen. Und dann habe ich richtig schön da alles freigebombt, hab gleich einen Hafen mir geholt, Liverpool, und hab dann, ja, im Juni hatte ich London erobert, mittlerweile stehe ich vor der alternativen Hauptstadt der Briten, nämlich Manchester, da ziehen die quasi hin um, wenn sie aus London vertrieben werden. Das werde ich jetzt wahrscheinlich im nächsten Monat noch einnehmen. Und die nächste Alternative wäre dann Kairo, British Empire und so weiter. Aber Kairo habe ich auch schon eingenommen mit den Italienern und ein bisschen Afrika-Korps-Unterstützung. Aber Nachteil, obwohl das wirklich quasi optimal läuft im Westen, habe ich natürlich diese Truppen im Osten nicht gehabt, wo man ja Russland überfallen soll als deutscher Angriffskrieger. Und ich habe quasi so pro forma, als deren Kriegseintrittsbereitschaft auf 99% stand, irgendwann im Juni oder so, oder Juli, nee, im August war es, habe ich dann so einen pro forma Angriff schnell noch gemacht, schnell noch den Krieg erklärt. Und es ist so, dass das Spiel darauf beruht, dass man den Russen in den ersten 2-3 Monaten, wie es halt auch historisch war, im Prinzip die ganze Armee kaputt macht. Also Division um Korps, um Armee zerdeppert und dann kriegen die aber so viel nach, dass es trotzdem ganz, ganz zäh und schwierig wird. Und jetzt habe ich quasi eine Partie, wo ich nicht mal das geschafft habe. Ich habe so winzige Geländegewinne gemacht und rette mich jetzt so im Osten in den Winter, während die Russen halt fröhlich nachbauen und ihre unglaubliche Industrie da ankurbeln und Einheiten ausspucken. Und jetzt frage ich mal kurz zum Test den Dennis, was habe ich vor 3 Sätzen gesagt?
Du hast was von den Afrika-Kurs erzählt, soweit war ich.
Ja. Und das wird spannend, weil ich kann jetzt wahrscheinlich England erobern. Das ist gut, weil dann die amerikanische Invasion länger dauern wird, beziehungsweise sie müssen dann eigentlich erst England angreifen. Das kann ich dann relativ gut verteidigen, zumindest als Puffer. Und ich habe meine ganze hochgezüchtete deutsche Flotte mit all den schönen kleinen U-Booten. Aber mir fehlen im Prinzip die Hälfte meines gesamten Heeres, steht gerade in England. Und die muss ich halt jetzt im Winter schnell an den Osten karren mit Neubauten. Und dann fange ich quasi über ein halbes Jahr, fast ein Jahr lang, weil dann muss ich auch Glück haben im Wetter. Das wird wahrscheinlich erst im Mai dann wieder soweit sein, dass ich da eine größere Offensive machen kann. Und ich bin mal sehr gespannt, weil ich mit dieser neuesten Programmversion, also jetzt nicht mit dem Patch, sondern mit dem neuesten Serienableger, eben dem WW2 Europe, habe ich noch nie diese Konstellation durchgespielt. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt zu packen ist. Also das jetzt mit einem Jahr Verspätung quasi die Russen anzugreifen. Auf der anderen Seite, ich werde im Mittleren Osten jetzt durchmarschieren können. Das bringt mir viele wichtige Industriepunkte. Und England ist vermutlich demnächst aus dem Spiel. Also vielleicht kämpfen die weiter. Da gibt's so prozentuale Chancen abhängig. Hast du eine Hauptstadt verloren? Wie viel Material hast du verloren? Wie ist die nationale Moral? Aber also das läuft echt gut. Ja, und ich könnte jetzt noch 3 Stunden weiterzählen, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, aber weil die User ja anders als wir nicht spielen können den ganzen Tag, lass uns noch ganz schnell zu den User-Fragen kommen.
Jawohl. Und zwar kommt die erste User-Frage von Simonsen. Und zwar bezüglich des Einstiegs der letzten Folge, da ging es ja um Christophs unsägliches Fußballerlebnis. Macht ihr eigentlich beim Gamers Global Kicktipp mit? Wenn ja, unter welchem Namen? Wenn nein, mit welcher Ausrede? Benjamin war ja am Start dabei, aber wurde nach einem ganzen Spieltag schon nicht mehr gesehen. Da kann ich sagen, nein, ich mache nicht mit und die Ausrede ist, dass mir Fußball am verlängerten Rücken vorbeigeht.
Also ich bin im Gegensatz zu dir der größtmögliche Fußball-Taktikexperte der Welt, allerdings immer nur zu Weltmeisterschaften, wo ich auf einmal glaube, mich auszukennen. Und da ich fest daran glaube, dass man über nichts reden sollte, dass man sich nicht auskennt, mache ich da nicht mit. Christoph wäre allerdings eine naheliegende Wahl. Und vielleicht, aber er ist heute nicht da, vielleicht hat er ja so ein Pseudonym, so Christophle oder so.
Gut, die zweite User-Frage von Phonetic richtet sich an mich. Und zwar, die Probezeit dürfte ja vorbei sein und von daher mal Butter bei die Fische. Welche Aufgaben, die in der Redaktion anfallen, könntest du den ganzen Tag machen? Und was ist halt Arbeit, die gemacht werden muss? Zum Beispiel doofe User-Fragen beantworten.
Soll ich mir die Ohren zuhalten?
Also was wirklich nervt, ist natürlich doofe User-Fragen beantworten. Das hat er ja gleich schon impliziert. Und ansonsten, klar, am meisten Spaß macht natürlich einfach so dieses ganze Befassen mit Spielen halt. Also zu sagen, okay, ich spiele was, mache mir im Nachhinein Gedanken drüber, schreibe meine Texte. Was ich auch immer wieder einfach, weil es eine schöne Abwechslung vom Büroalltag ist, immer gut finde, sind halt Events von außerhalb oder auch wenn ein Entwickler halt bei uns in der Redaktion vorbeikommt, weil es einfach so ein bisschen Auflockerung reinbringt, dass man halt nicht nur den ganzen Tag im Büro sitzt, sondern halt auch mal Austausch mit anderen Leuten als Jörg und Christoph hat. Und das fand ich eigentlich, also ich war ja so privat auch schon immer mal wieder bei so kleineren Events eingeladen. Und das finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Also auch diesen Ausflug auf den Bauernhof, das war, man war halt mal an der frischen Luft und an der Sonne. Und was nicht Spaß macht, das ist jetzt immer relativ. Eigentlich finde ich jetzt hier nichts wirklich schlimm. Klar, wenn man dann irgendwie sagt, okay, man muss jetzt irgendwie Retro-Gamer-Versand fertig machen und dann halt irgendwie 2 Stunden dasteht und irgendwie Hefte einwickelt und frankiert. Das ist jetzt halt eher im Bereich Fleißaufgabe anzusiedeln, aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, um Himmels Willen, wenn ich das jede Woche machen müsste, dann würde ich sofort das Handtuch schmeißen. Gut, dann haben wir noch eine letzte User-Frage von Nuwanda. Die richtet sich an Jörg und zwar, Glückwunsch Jörg, dein Artikel zur Vorgeschichte der GameStar hat bei der Wahl zum Artikel des Jahres auf GameStar.de gewonnen. Die Frage ist, was sagt der Gewinner zu seiner Ehrung?
Also ich möchte all meinen Verwandten, Bekannten, Freunden und auch denen, die es mir neiden, herzlich danken für die Unterstützung bei diesem Artikel in meinem bisherigen Wirken, für meinen gesamten Lebensweg. Ich danke besonders meinem Trainer, meinen Mentaltrainern vor allem, dass sie mich so gut die ganze Zeit durchs Leben gebracht haben. Natürlich auch meinen Eltern. und allen Leuten, die sich mit mir freuen an diesem großen Tag. Und was mich aber eigentlich interessiert, wie hoch ist denn die Preissumme? Was kriegen wir jetzt? Kriegen wir ein warmes Mittagessen? Hallo, hallo, Michael Graf, hörst du zu? Ich möchte wenigstens zum Essen eingeladen werden. Nee, finde ich natürlich schön, aber weiß nicht, ich glaube, dass da natürlich vor allem die Nostalgie benotet worden ist und gutiert worden ist und jetzt nicht unbedingt, dass das der bestgeschriebene Artikel des Jahres war. Da mache ich mir keine Illusionen. Ja, keine Illusion sollten wir uns aber auch über die Uhr machen. Es sind schon gut 35 Minuten Podcast jetzt durch und darum sagen wir vielstimmig tschüss. Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.